Morgen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du unser Reden, unser Hören segnest, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir dein Wort aufnehmen und dass wir dein Wort auch umsetzen können, dass du uns die Kraft dazu gibst, dass du uns den Heiligen Geist gibst, nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter des Wortes zu sein, sodass wir Frucht bringen können, die einen 60-fach, die anderen 100-fach. Amen. Ich möchte heute auch nach dem Gottesdienst zu einem Predigt-Nachgespräch einladen. Wer Interesse hätte, kann sich einen Kaffee kommen. Ich sitze hier vorne. Wir können das Thema vertiefen, beziehungsweise ihr könnt das losbringen, was euch vielleicht heute angestoßen hat oder woran ihr euch gestoßen habt. Den Predigttext haben wir vorhin schon gehört. Das war der Predigttext nach dem Lukas-Evangelium. Ich möchte heute das Thema gemäß dem Matthäus-Evangelium mit euch bedenken. Ich verzichte aus Zeitgründen auf den Predigttext nochmal zu lesen. Er steht in Matthäus 5, die Verse 39 bis 48. Ich gehe aber mit euch so Stück für Stück durch diesen Text. In meiner stillen Zeit habe ich angefangen, Anfang Januar, das Matthäus-Evangelium zu lesen. Und im Matthäus-Evangelium kommt man schnell zur sogenannten Bergpredigt und damit auch jetzt zum heutigen Predigttext. In dieser stillen Zeit hat mich die Frage gepackt, wie kann das, was wir auch vorhin gehört haben, konkret werden in meinem Leben? Die Bergpredigt, die hat ja einen sehr guten Ruf. Sie zeigt uns, wie wir nach Jesu Willen unser Christsein leben sollen. Und was die Bergpredigt uns, was Jesus da gesagt hat, das hört sich auch sehr toll an. Es klingt wie ein Idealbild. Die Aussagen sind weitgehend illusorisch für uns. Sehr edel ist die Aussage. Aber nicht erreichbar. Wenn diese Aussagen in der Bergpredigt aber für uns nicht erreichbar sind, dann können wir sie auch schnell abtun und wegtun. Dann haben sie keine praktische Relevanz und es ist eine Art Lyrik. Aber Jesus wollte keine Lyrik hinterlassen. Die Bergpredigt, sie fordert uns heraus. Und die Bergpredigt wird dadurch für uns oder für viele ein Stein des Anstoßes. Und ihr seht, ich habe ja zwei Steine, hat der Manfred mitgebracht. Und an diesen Steinen kann man sich stoßen. Und so kann man sich auch an manchen Aussagen der Bergpredigt stoßen. Und wir werden noch jetzt ein paar Verse, denke ich, sehen. Zumindest ich stoße mich dran. Und wenn ich mich an was stoße, dann tut es weh. Die Worte Jesu, die sind nicht elastisch, die geben nicht nach, die sind auch nicht weich. So wie dieser Stein sind sie hart, sie sind manchmal sogar brutal hart und lassen keinen Spielraum, wenn wir es ernst meinen. Wenn wir die Worte aus der Bergpredigt Jesu, wenn wir sie wörtlich nehmen, dann entzaubert sich dieses Ideal. In der Tat, Jesus legt die Latte sehr hoch in der Bergpredigt. Aber verlangt er was Unmögliches von uns? Er selbst hat ja so danach gelebt und hat sich so gegenüber den Menschen verhalten. Unser Predigttext, Kapitel 5, 39 bis 48, ist ja nur ein Ausschnitt aus der Bergpredigt. Zunächst dachte ich, der Text spricht für sich und es gibt nur eine Kurzpredigt. So hatte ich es auch angekündigt. Mittlerweile ist jetzt eine normale Predigt daraus geworden, muss ich gestehen. Trotzdem will ich auf die Zeit achten. Schauen wir uns den Vers 39 an. Ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen. Irgendwie habe ich diesen Vers am Anfang überhaupt nicht verstanden. Er schien mir so unlogisch. Ich soll dem Bösen nicht widerstehen. Ich soll doch dem Bösen widerstehen, dachte ich. Ich soll doch gegen das Böse und gegen die Sünde ankämpfen. Richtig. Aber das ist hier nicht gemeint. Es ist hier nicht von dem Bösen im Sinne einer Sache, einer Sünde die Rede, sondern Jesus meint von dem Bösen im Sinne von Menschen. Die neue evangelistische Übersetzung bringt es genauer zum Ausdruck. Dort heißt es, ich aber sage euch, verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses antut. Ich soll mich also nicht verteidigen. In unserem Text heißt es ja auch passend, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die linke hin. Ist dieser Stein nicht ein Ersatz, ein Stein des Anstoßes? Die andere Backe hinhalten, das widerspricht doch vollkommen meiner menschlichen Natur, oder? Und wenn du nachdenkst, wenn ich die rechte Backe hinhalte, dann kann mich der andere nur mit dem Handrücken schlagen. Wenn ich ihm aber die linke Backe hinhalte, dann kann er mich mit der vollen Hand erwischen und das tut noch viel mehr weh. Aber wenn wir das machen, dann sind wir wahrhaftig Salz. Dann sind wir anders. Dieses Verhalten wird Verwunderung hervorrufen. Jesus hat es uns vorgemacht in Gethsemane. Er hat sich nicht verteidigt. Er hat sich nicht gewehrt. Er hat vielmehr Petrus geboten, das Schwert wegzustecken und hat das Ohr des Soldaten geheilt. Frage, können wir das? Schauen wir uns in Vers 40 an. Und wenn jemand mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Gut, wegen einem Hemd kommen wir heutzutage nicht vor Gericht. Aber was meint Jesus damit? Wir haben bestimmt irgendwelche Textileinkäuferinnen oder Textileinkäufer unter uns, die halt ab und zu mal was kaufen. Frage, was ist teurer, ein Hemd oder ein Mantel? Ein Mantel, meint ihr. So was sagt aber Jesus. Wenn jemand mein Hemd will, dann gib ihm auch den Mantel. Also ich soll ihm das noch Wertvollere geben, als was er ohnehin schon will. Jesus will sagen, streite nicht mit ihm. Kämpfe nicht um dein Eigentum oder um das, was dir gehört. Das Hemd herzugeben ist schon eine große Herausforderung. Aber das reicht nicht. Gib demjenigen auch den Mantel dazu. Gib ihm mehr, was er will. Und wir müssen ja bedenken, der das will hier, das ist nicht mein Freund. Das ist sozusagen einer, der mit mir vor Gericht gehen will. Das ist wahrlich nicht mein Freund. Aber Jesus sagt, lass dich nicht missbrauchen. Jesus sagt, lass dich missbrauchen. Halte nicht an deinem irdischen Gut fest. Und im nächsten Kapitel in 6 sagt er, du sammelst im Gegenzug Schätze im Himmel, die weder Rost noch Motten fressen. Schauen wir uns den Vers 41 an. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Sei nicht kleinlich. Sei großzügig. Verschwende dich gegenüber dem anderen. Wer kann dieser andere sein? Dieser andere, das muss nicht immer ein Fremder sein, nicht ein weit entfernter. Dieser jemand andere, das kann auch dein Mitbewohner sein. Das kann dein Ehemann sein, deine Ehefrau kann es sein. Wie glücklich müssten doch unsere Ehen sein, wenn wir dieses Gebot Jesu befolgen würden. Den Verheirateten unter uns möchte ich noch einmal sagen, denk darüber nach, was dieser Satz für dich bedeuten kann. Wie kannst du dem gerecht werden? Du allein weißt, worum dein Ehepartner dich bittet, was er sich wünscht, sei es im Praktischen, sei es in Bezug auf Urlaub, sei es in Bezug auf Sexualität, sei es, worum auch immer. Oder auch, worum er dich früher einmal gebeten hat und vielleicht nun aufgegeben hat, weil du es ihm nicht gibst. Ist diese Aussage nicht auch ein Stein des Anstoßes? Schauen wir uns in Vers 44 an. Das ist fast wie eine Überschrift zu diesem ganzen Thema. Liebt eure Feinde. Das ist vielleicht der größte Anstoß, den es überhaupt geben kann. Das ist der absolute Hammer, oder? Was ist der Feind? Schauen wir uns den Begriff erstmal an. Wie können wir diesen Begriff Feind überhaupt fassen? Ich habe da nachgedacht. Wir sprechen in der Regel ja nicht von, das ist mein Feind, du bist mein Feind. Wenn, dann reden wir höchstens, da ist eine Feindschaft. Aber trotzdem ist es eine Tatsache, dass der Mensch Feinde hat. Oder für jemand anders zum Feind wird. Es gibt sogar noch Steigerungen dieses Begriffs. Dann spricht man vom Erzfeind oder Todfeind. Auf jeden Fall ist der Begriff Feind immer mit dem Attribut Hass verbunden. Das Thema Feind, Feindschaft können wir aus zwei Richtungen sehen. Jemand hasst mich, er will mir Böses. Klammer auf, für jeden IS-Kämpfer, jeden Taliban, jeden Boko Haram-Kämpfer ist der Christ ein Feind. Klammer zu. Andere Sichtweise, ich hasse jemand. Warum auch immer, will ich gar nicht ausmalen. Gut, als guter Christ sagst du vielleicht, ich hasse niemanden. Du sagst vielleicht dann eher, den mag ich nicht so. Wir tun das ein bisschen eher umschreiben. Aber im Herzen, wenn du ehrlich bist, ist der andere oder kann der andere dein Feind sein. Wie auch immer jetzt, ob du jemand hast oder jemand anders dich hasst, die Frage an dich, hast du einen Feind? Gut, nochmal, Feindschaft oder einen Feind haben ist vielleicht extrem. Aber diesen Feind, den soll ich lieben, sagt Jesus. Jesus fordert mich auf. Aber wie gesagt, vielleicht sagst du ja, ich habe gar keinen Feind. Zumindest nicht einen solchen. Aber es gibt schon den einen oder anderen Menschen, den mag ich nicht. Oder der mag mich nicht so recht. Klammer auf, ich bilde mir es vielleicht ein. Oder mit dem komme ich nicht so zurecht. Oder den meide ich ein wenig. Ich gehe ihm aus dem Weg. Wenn ich meinen Feind lieben soll, dann gilt dies natürlich auch für diese Menschen, denen ich aus dem Weg gehe oder mit denen ich nicht zurechtkomme oder mit denen ich es schwer tue oder was auch immer. Das wäre ja absurd, den Feind zu lieben und sag mal, die kleineren Feinde oder den mittleren Feind nicht. Auch für diese Menschen gilt die Aussage, lieb solche Menschen. Und da die Frage erneut, hast du solch einen Feind? Sei es ein kleiner oder ein großer Feind. Wo könnte denn überhaupt solch ein Feind sein? Oder feiner ausgedrückt, einer, der mich nicht so mag. Feinde kann es überall um mich herum geben. Es gibt vielleicht Feinde am Arbeitsplatz. Es gibt Feinde in der Nachbarschaft. Es gibt Feinde im familiären Umfeld. Es gibt aber auch Feinde im familiären Feld, innerhalb der Familie. Kinder hassen ihre Eltern. Eltern hassen ihre Kinder, missbrauchen sie oder verstoßen sie. Auch sogar in einer Ehe werden beide sich zu Feinden. Die Frau hasst ihren Mann, der Mann hasst seine eigene Frau. Hat es nicht einmal mit Liebe angefangen? Man versprach sich ewige Liebe. Meine Zeitung, die ich in dieser Woche bekam, tituliert „Der Feind im eigenen Haus". Und sie führt aus, ich zitiere, „von allen in Deutschland getöteten Frauen, fast die Hälfte durch die Hand des Mannes, der vorgibt, sie zu lieben, ihres Ehemannes oder des Lebensgefährten." Fast die Hälfte der getöteten Frauen werden durch den eigenen Mann oder Lebensgefährten umgebracht. Was für eine Feindschaft muss das sein? Feinde. Wo gibt es noch Feinde? Jetzt kommen wir mal zu uns. Feinde gibt es sogar innerhalb einer christlichen Gemeinde, behaupte ich. Und ich sage, sogar innerhalb unserer Kreuzkirche Forchheim gibt es Feindschaften. Da sprechen Geschwister nicht miteinander. Da geht man sich aus dem Weg. Da misstraut man sich. Da erhebt sich der oder die eine gegenüber den anderen. Da herrscht der oder die eine über die anderen. Da verletzt der oder die eine den anderen mit Worten, manchmal auch mit Taten. Sicherlich sprechen wir hier nicht von Feinden unter uns. Aber Liebe, würde ich sagen, sieht anders aus. Dienen sieht anders aus, auch wenn wir vom Dienst sprechen. Liebe Brüder und Schwestern und Mitglieder der Gemeinde, ich spreche hier einen sehr sensiblen Punkt an und das ist mir bewusst. Aber ich denke, es muss mal ausgesprochen werden, denn dies ist dem Herrn, unserem Gott, ein Gräuel. Und es ist ein Hindernis für Gemeindewachstum. Wir können noch so viel planen und organisieren, wie wir wollen. Ich finde, hier ist eine Umkehr innerhalb der Gemeinde nötig. Hier liegt eine große Aufgabe vor uns und die müssen wir bewältigen. Wir brauchen Einheit und wir brauchen Liebe untereinander. Aus dem Herzen heraus, nicht nur mit den Worten. Und dann wird uns Gott auch Gemeindewachstum schenken. Was sagt unser Bibeltext? Im Vers 44, liebt eure Feinde. Wie kann das geschehen? Sicherlich, ich kann sagen, ich liebe denjenigen oder diejenige. Klammer, weil Jesus ihr auch das geboten hat. Klammer zu. Aber stimmen die Worte mit unserem Herzen überein? Sind die Worte wahrhaftig? Jesus ist sich diesem Problem wohl bewusst, denn er setzt in unserem Bibeltext fort, liebt eure Feinde, Komma, segnet die euch fluchen. Er macht nicht einmal einen Punkt. Jetzt wird es praktisch. Jetzt trifft Jesus den Nagel auf den Kopf, denn die Liebe Jesu fordert von uns, sie ist nicht nur theoretischer Natur. Es soll nicht nur Worte sein. Die Liebe, die soll sich nicht nur in unserem Kopf abspielen, wo sie nicht nachprüfbar ist, sondern sie soll in der Tat sichtbar werden. Sie muss in der Tat sichtbar werden, wenn sie glaubwürdig sein soll. Jemanden segnen, das ist noch eine andere Liga, als nur zu sagen, ich liebe ihn. Das fordert mich heraus. Denn segnen heißt, ihm Gutes wünschen. Soll ich jemanden, der mir übel zugespielt hat, segnen? Soll ich jemanden, der Böses über mich gesagt hat, der mir vielleicht auch Böses getan hat, segnen? Will ich das wirklich? Ist dieser Satz ein Stein des Anstoßes? Schauen wir in Vers 44 weiter. Tut wohl denen, die euch hassen. Das heißt, ich soll ihm Gutes tun. Nicht nur wünschen, auch tun. Tun kann ich aber nur, wenn ich auf den anderen hingehe. Aus der Ferne kann ich ihm kaum Gutes tun. Ich muss mit ihm Kontakt aufnehmen. Und ich möchte euch mal zwei Beispiele bringen, wie dieses tut wohl denen, die ihr hassen, ich erlebt habe. In unserer eigenen Familie, im engsten Familienkreis, gab es eine Person, die hat meine Eltern wirklich gehasst, sage ich. Sie pflegte keinen Kontakt mit uns. Sie verbot den Kindern, dass sie mit uns Kontakt hat, obwohl wir im gleichen Dorf wohnen. Meine Eltern, weiß ich, haben täglich für diese Person gebetet. Und sie haben immer wieder versucht, diesen Menschen Gutes zu tun, über Geschenke. Über viele Jahrzehnte haben sie auch beim Geburtstag aufgesucht und ein Geschenk gebracht. Manchmal durften sie nicht einmal rein. Meine Eltern starben, ohne dass es eine wirkliche Aussöhnung gab. Auch ich habe es versucht, habe eine Geburtstagskarte geschickt. Und ich bekam die Geburtstagskarte zerrissen zurück. Nach 50 Jahren dieser Feindschaft kann ich aber sagen, ich kann jetzt vorbeikommen. Ich werde ins Haus gelassen. Ich bekomme sogar einen Kaffee. Und diese Person spricht ein paar Worte mit mir. Anderes Beispiel. Ich hörte mal eine Geschichte, ich selbst habe das nicht erlebt, von christlichen Studenten. Ich war ja früher bei Campus. Christliche Studenten, die haben Bibeln verschenkt. Und die sind von Haus zu Haus gegangen und wollten einer Frau eine Bibel schenken. Und die Frau hat die Tür zugeknallt und hat die mit Füßen Beschimpfungen davongejagt. Was haben diese jungen Leute gemacht? Am nächsten Tag haben sie einen Blumenstrauß gekauft und sind wieder zu dieser Frau gegangen. Die Frau rechnete natürlich nicht mit solch einer Reaktion. Und sie war überwältigt. Sie tat die Tür auf und hat die jungen Studenten in ihr Haus eingeladen. Bittet für euch, bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Als Christen sollen wir bei Gott, unserem Vater, für diese Menschen einstehen, sie vor Gott bringen, dass Gott sie nicht nur zur Umkehr führt, was wir uns hier wünschen, sondern dass Gott ihnen vergibt, dass er ihnen gnädig ist, dass er ihnen Gutes tut und dass er sie bewahrt. Andere Geschichte. Ein lieber Baptistenpastor, Piet van Zutphen, mittlerweile verstorben, hat mal erzählt, ein Autofahrer hat ihn überholt, ganz scharf in der Kurve. Wie ist unsere Reaktion? Wie wäre meine Reaktion? Was sagst du? Ja. Hoffentlich landet er bald jetzt mal im Straßengraben, dass er zumindest eine kleine Delle abkriegt und lernt. Richtige Wut kocht doch in einem hoch, wenn einer sich so benimmt. Piet van Zutphen sagte, dann bete für ihn, dass Gott ihn segnet, dass Gott ihn bewahrt und ihm kein Unfall widerfährt. Wir haben eingangs gehört in dem Anspiel, du bist wertvoll. Glaub ja nicht, dass dein Feind nicht auch wertvoll ist in Gottes Augen. Er ist nicht minder wertvoll. Schauen wir uns noch kurz an in 46 bis 47. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tu nicht auch die Zöllner dasselbe. Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es nicht auch die Zöllner ebenso? Jesus schafft einmal Gerechtigkeit. Ich brauche nicht die Gerechtigkeit suchen oder machen. Ich darf das an Jesus abgeben. Meine Aufgabe und deine Aufgabe ist es, Salz zu sein. Sind wir Salz, wenn wir die lieben, die uns auch lieben? Das machen auch die Zöllner, sagt Jesus. Damit meint er, das machen auch die Sünder. Die weltlich gesinnten Menschen, die Nichtchristen. Du sollst Salz sein. Lade doch einfach mal deinen Feind ein. Lade die Menschen ein, mit denen du Schwierigkeiten hast oder die dir nicht wohlgesonnen sind. Schon im Alten Testament steht im Buch der Sprüche 25, Verse 21 und 22, wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er durstig, gib ihm zu trinken. So wirst du ihn beschämen und der Herr wird dich belohnen. Paulus zitiert in seinem Brief an die Römer diese Stelle und fügt an, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das muss unser Leitsatz sein als Christen, das Böse mit Gutem überwinden. Das versuchten meine Eltern, das versuchten diese Studenten mit dem Blumenstrauß. Einfach anders sein. Anders, als die Menschen es erwarten. Anders, als die Menschen gesinnt sind. Jesus sagt ja im gleichen Kapitel 5 vorher, ihr seid das Salz der Erde. Das Salz ist klein. Es ist unscheinbar. Aber das Salz hat eine unheimliche Kraft. Das Salz verwandelt. Das Salz verwandelt das Geschmacklose in Geschmackvolles. Das, was vorher ungenießbar war, wird nun richtig lecker. Von daher meine Bitte, sei Salz, werde Salz. Eine Beziehung, die bisher hasserfüllt war, die kann gut werden. Aber ich muss auch sagen, sie muss es nicht. Wir können die Liebe des anderen nicht erzwingen. Paulus schreibt in jenem Kapitel 12 an die Römer im Vers 18, wenn es aber möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Der Unfrieden, der soll eben nicht an mir liegen. Wir sollen vielmehr zum Frieden immer beitragen. Nun wird der eine oder andere von euch denken, wieder eine typische Predigt vom Armin. Er ermahnt uns, fordert uns heraus. Er predigt nicht von der großen, umfassenden Liebe Gottes. Aber ich muss zu meiner Ehrenrettung sagen, ich berufe mich hier immerhin auf Worte Jesu. Aber vielleicht steckt auch hinter diesen Worten auch die Liebe Jesu zu dir. Darin steckt auch die Liebe zu dir und nicht nur die Liebe zum Feind. Warum? Es tut einfach gut. Es tut dir gut, wenn dein Herz frei ist von Bitterkeit. Es ist schön und befreiend, wenn wir souverän sein können. Jesus schenkt uns diese Liebe. Er schenkt uns diese Freiheit. Und diese Freiheit, die kannst du erleben, wenn du dich von Jesus geliebt weißt. Wenn du weißt, Jesus ist der Herr. Ich muss nicht mein Recht suchen. Ich muss nicht die Gerechtigkeit schaffen. Ich kann auch mit Ungerechtigkeit, ich kann mit Anfeindungen, ich kann mit Hass leben, weil ich geliebt bin von Gott. Ich selbst will diesem Hass nicht Raum geben. Ich selbst will nicht mit gleichen Waffen zurückschlagen. Aber nochmal praktisch, meinen Feind lieben. Da denkst du doch, das kann man nicht als Mensch. Das kann ich nicht. Und ich bin ja auch nur ein Mensch. Richtig. Aber es sollte unser Ziel sein. Du kannst ja zumindest mal anfangen, ein Stückchen wagen. Zuerst mit dem Wollen, mit dem Kopf. Das ist schon was. Und das Herz kommt dir vielleicht dann hinterher. Ich darf mich Jesus anvertrauen und ihm sagen, ich schaffe es nicht, aber hilf mir. Und der Heilige Geist wird dir helfen. Denn der Heilige Geist wird dir immer helfen, wenn du Gutes tun willst, wenn du Liebe üben willst. Aber du musst auch wollen. Denn der Heilige Geist ist ein Gentleman, er zwingt dich nicht. Wir müssen unseren eigenen Stolz überwinden. Nur dann kann die Liebe wachsen. Diese Liebe zum Feind, die ist dir auch nicht ein für alle Mal gesichert. Sie wird Schwankungen unterliegen. Diese Verletzungen, diese alten Gedanken, die kommen ja immer wieder hoch. Aber wir dürfen das Böse immer wieder neu überwinden durch Jesus Christus. Schauen wir uns zum Schluss noch den Vers 48 an. Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Was für ein Anspruch, den Jesus an mich und dich stellt. Das ist ein neuer Stein des Anstoßes, vollkommen zu sein. Das ist ein unerreichbares Ziel, in der Tat. Aber es ist ein Ziel. Und diesem Ziel sollen wir nacheifern. Wenn wir dieses Ziel vor Augen haben, dann haben wir keine Zeit mehr für Feindschaften, keine Zeit mehr für Boshaftigkeit und keine Zeit zum Nachkarten, keine Zeit für Rache, denn wir schauen nach vorne. Mit Paulus wollen wir sagen, wir jagen nach dem vorgesteckten Ziel, dass ich dieses Ziel ergreifen möge, nachdem ich von Jesus Christus ergriffen bin. Also Christen, wir Christen sollen anders sein. Christen sehen Jesus und Jesus war anders. Christen sollen Salz sein und Jesus war Salz. Von daher lasst uns Salz sein und dadurch den ganzen Teig durchsäuern, damit er ein Sauerteig wird. So wird dieser Stein Jesus, der auch ein Stein des Anstoßes war, zu einem Eckstein, einem Fundament, das uns trägt. Diese Worte könnt ihr alle nochmal nachlesen. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 5, 38 bis 48. Von daher verzichte ich auf eine Zusammenfassung. Amen.